Forschungsimpuls, wie der digitale Start gelingt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forschungsimpuls. Heute zu einem zentralen und oft unterschätzten Aspekt der digitalen Souveränität, dem Community Mindset. Zu diesem Thema begrüße ich heute Janu Feigens. Sie ist seit April 2024 Community Managerin beim Zentrum für digitale Souveränität, kurz CENDIS, welches hier schon mal in der vergangenen Episode vorgestellt wurde. Dort begleitet sie den Aufbau der Open Code Community, dem Netzwerk von Menschen und Institutionen, die Open Source in der öffentlichen Verwaltung nicht nur einsetzen, sondern gemeinsam weiterentwickeln. Mit ihrem Hintergrund in der Hochschulbildung, der OER-Bewegung und ihrer Lehrtätigkeit zu digitalen Medien bringt sie eine Perspektive ein, die hervorragend in den Forschungsimpuls passt, an der Schnittstelle von Technologie, Wissenstransfer und öffentlicher Gestaltung. Wir sprechen über Community-Arbeit im öffentlichen Sektor, über gute Bedingungen für Zusammenarbeit und darüber, wie Beteiligung zur Infrastruktur wird. Liebe Janu, herzlich willkommen im Forschungsimpuls.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist und erklär uns doch mal, was macht man als Community-Managerin bei CENDIS?
Ja, sehr gute Frage. Also was macht man als Community Managerin? Ich bin für die Pflege und Entwicklung der Open Code Community verantwortlich. Für alle, die heute zum ersten Mal dazuschalten, Open Code ist die zentrale Plattform der öffentlichen Verwaltung, auf der Open Source Software geteilt und gemeinsam weiterentwickelt werden kann. Also wir sind eine Plattform von der Verwaltung für die Verwaltung. Und das Ziel einer Community Managerin oder eines Community Managers ist eigentlich immer, eine engagierte Gemeinschaft aufzubauen. Das kann man auf verschiedene Weisen angehen. Und wir möchten vor allem die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch fördern. Also rund um die Entwicklung und den Einsatz von souveräner Software. Und unser Ziel ist es, dadurch Vertrauen zu schaffen in der Erstellung und den Einsatz von sicheren Open-Source-Software-Lösungen in der öffentlichen Verwaltung. Also meine Aufgaben drehen sich stark um die Frage, wie kann ich einen Raum für einen kontinuierlichen Austausch ermöglichen und einerseits dafür sorgen, dass wir Mitglieder unterstützen und andererseits, dass sie etwas beitragen können. Mein Aufgabenbereich hat sich aber inzwischen über das Community Management hinaus noch erweitert auf die Projektsteuerung im Rahmen der User Experience der Plattform. Und ich kümmere mich auch noch um die redaktionelle Veröffentlichung von Inhalten, weil es eben zwei weitere wichtige Pfeiler sind, damit die Plattform wirklich niedrigschwellig zugänglich ist und auch langfristig genutzt werden kann. Und aktuell gibt es so drei Hauptfokuspunkte bei meiner Arbeit. Das erste ist so das Unterstützen der Plattformnutzende, zum Beispiel Unterstützung bei ebenenübergreifender Zusammenarbeit, Erweiterung des Onboarding-Angebots, Templates mit kleinen Anleitungen, Erklärung der Plattformfunktionen, Schulungen, UX-Optimierungen. Und das ist so eine Art Zweibahnstraße, ne? Also einerseits schaue ich, was die Nutzenden brauchen, wo kann ich unterstützen, und andererseits holen wir auch aktiv Feedback ein, das wiederum in die Plattformweiterentwicklung einfließt. Also das ist das eine. Der zweite Punkt ist der Ausbau unseres Wissensbereichs und die Sichtbarmachung praktischer Anwendungsbeispiele. Also dazu gehören eben diese Veröffentlichungen redaktioneller Inhalte, weil wir die Projekte auf Open Code und das allgemeine Open Source Thema greifbarer machen wollen. Also da geht es viel um Wissensmanagement. Was braucht die ÖV an Informationen und Wissen, damit sie zum Beispiel souveräne Software besser einsetzen oder entwickeln können? Und drittens bauen wir auch Kooperationen auf. Also Ziel ist es da, gemeinsam mit anderen das Thema stärker in die Verwaltung zu bringen. Und die Hauptfokuspunkte hängen natürlich alle ein bisschen miteinander zusammen. Und was immer mitschwingt, ist die kontinuierliche Information und Kommunikation rund um die Plattform. Also ich sorge dafür, dass es eben einen aktiven Austausch gibt durch zum Beispiel gezielte wiederkehrende Veranstaltungen und individuelle Support.
Wow, das ist jede Menge gewesen.
Ja.
Ich würde noch mal gerne den Disclaimer machen. Du hast gesagt, Aufbau von Kooperationen. Genauso einen haben wir ja beispielsweise auch hinbekommen. Ich war zwischen der Hochschule, wo ich bin, und zwischen dem CENDIS. Also das ist eine tolle Geschichte, um dem Thema natürlich nochmal zusätzlich Kraft zu verleihen, es in viele Behörden zu tragen. Also es wird sicherlich ja auch ähnlich weitergehen und sich so verteilen, sag ich mal. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber lass uns kurz mal auch noch zurückblicken. Wo kommt denn diese Idee her? Denn die klingt ja auch angelehnt an das Thema Open Source, worüber wir sicherlich gleich auch sprechen werden, eigentlich total vertraut, wenn man aus so einer Tech-Bubble kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, für Leute, die da nicht herkommen, klingt das erstmal nach einer schicken Idee. Aber wo kam denn bei euch so der Kern her, dass man das als Community gedacht hat und eben nicht als, ich sag mal, einen Marktplatz oder einfach eine schöne Landingpage? Bei euch ist ja wirklich Lebendigkeit drin. Wo kam das denn her?
Ja, ich glaube, das hängt viel auch mit dem Open-Source-Mindset zusammen, weil Open-Source lebt ja auch eben von der Zusammenarbeit und die gemeinsame Weiterentwicklung. Und natürlich braucht man eine stabile technische Plattform einerseits. Aber dadurch, dass es ja um den Austausch von Softwarelösungen geht, ist eine Community oder die Aufbau einer Community absolut notwendig, damit die Plattform auch mit Leben gefüllt wird. So, es bringt ja nicht viel, wenn wir nur eine Plattform wären und da wird dann nichts hochgeladen, weil Leute es erstens nicht kennen oder auch nicht zusammenarbeiten können. Und deshalb ist es absolut notwendig, dass man da auf Community setzt und auf die Netzwerkarbeit setzt und ja, für so Synergien sorgt und Möglichkeiten schafft, damit auch Leute gemeinsam weiterentwickeln oder Projekte veröffentlichen können.
Okay. Und wo steht eure Community heute? Was ist der Status quo? Und gibt es da schon so eine Art Kern, feste Routinen, irgendwelche Dynamiken, die sich zeigen in dieser Community?
Ich würde sagen, dass unsere Community vielfältig unterwegs ist. Also wir sehen Open Code selbst als so eine Art Community der Communities, nennen wir es immer. Das heißt, viele Projekte bringen ihre eigene Community mit, was das Ganze sehr dynamisch macht eigentlich. Also einerseits haben wir viele Projekte, die dann eine eigene Community mitbringen. Die machen das auch alles, da habe ich eigentlich wenig dann mit am Hut direkt, was die Pflege und so weiter angeht. Und da gibt es noch die zentrale Community rund um die Plattform selbst, also alle, die interessiert sind an der Weiterentwicklung der Plattform. Und drittens, das hatte ich vorhin ja auch angesprochen mit den Kooperationen, wir arbeiten auch mit bestehenden Communities zusammen und PartnerInnen, zum Beispiel, Nicola, du hast es ja schon gesagt, mit der HSPV. Und was wir sehen, ist auf jeden Fall, dass das Interesse wächst, Open-Source-Ansätze zu entwickeln und aber auch die Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Und das wachsende Interesse sieht man sehr gut an den Nutzerzahlen. Ich habe eine schöne Neuigkeit, die ich mitbringen kann. Wir haben es geschafft, tatsächlich Ende Mai die 7000 Nutzende zu knacken.
Glückwunsch.
Ja, danke schön. Hat uns sehr gefreut. Und vielleicht zum Vergleich, so Anfang Januar waren es noch so 5300 Nutzende. Das heißt, wir haben von Januar bis Ende Mai quasi einen Zuwachs von 1650 Personen. Und da sieht man eigentlich schon, dass da dass es einen Bedarf gibt und dass das Interesse wächst, auch die Plattform zu nutzen. Das schlägt sich auch in den Projekten wieder. Wir haben irgendwie, ich glaube, knapp 3000 Projekte jetzt auf der Plattform, wo Menschen zusammenarbeiten. Und genau, ich glaube, Anfang Januar waren es auch noch 900 weniger. Also da ist auf jeden Fall eine steigende Linie erkennbar. Und in den Nutzern, also du hast ja nach den festen Kern noch gefragt. Es gibt auf jeden Fall einige, die ich inzwischen gut kenne, also sowohl Menschen als auch Projekte, also Personen, die sich wirklich regelmäßig auch an den unterschiedlichen Austauschformate beteiligen, die Projekte, die sehr aktiv sind und die man immer mal wieder sieht. Und bezüglich Dynamiken oder erste Routinen, was wir vor allem beobachten konnten, ist, dass Open Code nicht nur genutzt wird, um Code zu entwickeln und zu teilen, sondern auch für die wirkliche ebenenübergreifende Zusammenarbeit. Beispielsweise wird die Plattform auch genutzt als Versionskontrolllösung von Dokumenten. Und ich habe da so ein Beispiel im Kopf. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, das auszufinden. Ich mache es einfach, wenn es zu lang wird, dann kannst du es ja rausschneiden. Aber ein gutes Beispiel dafür ist wirklich die Fortschreibung der IT-Architektur-Richtlinien. Also die IT-Architektur-Richtlinien dienen ja als sozusagen verbindliche Vorgaben für die Gestaltung und Entwicklung von IT-Systemen. Und die Fortschreibung der Richtlinien ist ein Konsultationsprozess. Das heißt, dass sehr viele unterschiedliche Akteure mitwirken und mitwirken sollen. Und normalerweise hat man Änderungsvorschläge immer im Dokument selbst und dann per E-Mail hin und her geschickt. Und wie man das dann kennt, hat man dann sehr schnell sehr viele Versionen von den Dokumenten lokal auf dem Rechner. Und im Rahmen des Projekts wurde mit Hilfe von OpenCode dann einen kollaborativen Ansatz und einigen Tools entwickelt, womit man auch große Dokumente strukturiert und kontinuierlich aktualisiert oder aktualisieren kann. Und diese Tools, klar, weil sie Open Source sind, wurden dann so aufbereitet, dass es jetzt für allen zur Verfügung gestellt wurde. Das sind die sogenannten Documenting Writing Tools, heißen die gerade. Ich kann dir nachher mal einen Link schicken, dann kannst du das vielleicht in die Shownotes packen für alle, die Interesse haben. Also anstatt wirklich lokale Dokumente hin und her zu schicken, kann man dank dann dieser Markdown-Syntax auf OpenCode Änderungsvorschläge an den Texten gleich nachverfolgen, kommentieren, aktualisieren und die fertigen Texte können dann automatisch in barrierearme PDF-Dokumente und sogar als Webansicht umgewandelt werden. Also das heißt, ich muss jetzt nicht mehr sehr viele Dokumente hin und her schicken, aber kann das sogar einfach in meinem Browser ganz gut nachvollziehen, welche Änderungen neu sind und was da gemacht wurde. Und das macht es natürlich nicht effizienter, sondern auch zugänglicher für allen. Und da, also das ist so ein Use Case, wo wir dann gesehen haben, hey, es gibt einen Bedarf, also an einer Plattform, wo auch wirklich zusammengearbeitet werden kann und nicht nur Quellcode veröffentlicht wird.
Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Use Case. Der erinnert mich auch an, was wir festgestellt haben in unserer kleinen Vorbereitung von dem Workshop, den wir planen, vielleicht für Ende des Jahres oder so ähnlich, das müssen wir irgendwann mal hier dann auch nochmal ordentlich spoilern. Aber da habe ich ja auch mein Projekt jetzt angelegt und wir sind da kollaborativ mit drin, wie man das aus anderen Tools kennt. Also es ist ja auch so, dass, was bei euren Projekten beim Eröffnen immer draufsteht, man kann es ja de facto auch nutzen zum Hosting, so ähnlich wie GitHub, ne? Also für eine Seite, für Meilensteine und so, in so eine Richtung geht das. Ne? Das ist natürlich genial, weil damit ist die Lösung einfach da, ne?
Ja, genau, das ist auch ein Feature, was inzwischen auch häufig genutzt wird, dass man einfach so statische Websites bei uns erstellen kann und hosten lassen kann. Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, mal eine kleine Website brauche, muss ich mich nicht um eine Domain kümmern oder was auch immer, sondern kann direkt das auf oder mit OpenCode erstellen. Ja.
Das ist eigentlich eine super Idee, machen wir direkt hier für diesen Forschungspodcast, am besten auch dort.
Ja, ja.
Ja, dann ist es gelöst. Okay, ja, hab aber noch so ein bisschen eine Frage zum Thema Communities, die es da eben noch so gibt. Also wenn ich in meinen Podcatcher reinschaue, wenn ich auf LinkedIn schaue, dann sind da draußen tatsächlich jetzt ja doch diverse Communities, die sich mit dem Thema Verwaltungsdigitalisierung auf die eine oder andere Art beschäftigen. Was spricht jetzt aus deiner Sicht dafür? Denn ich denke, man kann sich nicht in allen Communities gleichermaßen einbringen. Was spricht dafür, jetzt auf eure Community, auf OpenCode und auf Zendesk zu setzen?
Ja, es gibt absolut viele Netzwerke an Akteurinnen in der ÖV, die entweder die gleichen oder zumindest ähnliche Ziele haben wie wir. Und aus meiner Sicht ist das absolut was Gutes. Also Open Source ist ja kein Buzzword und auch kein neues Thema. Und ich finde, das merkt man. Unsere Plattform gibt es seit 2022. Das ist ja schon gesagt. Letztes Jahr hat das Zendesk die Trägerschaft übernommen. Ich bin also seit gutem Jahr Community Managerin. Und was mir sofort aufgefallen ist, nachdem ich angefangen habe, ist, dass es eben bereits viele Institutionen und Projekte in der ÖV gibt, die sich teilweise schon wirklich lange mit dem Thema beschäftigen. Also die KGST hat in 2021 schon einen Bericht zum Thema Open Source in Kommunen herausgegeben. Die Sovereign Tech Agency investiert in offene Basistechnologien. Es gibt die Next Community Open Source. Einige Kommunen, Bundesministerien entwickeln schon seit Jahren Open Source. Es gibt ja noch die vom Bund geförderte Modellprojekte Smart City. Also damit haben wir auch viele Softwarelösungen, die als Open Source entwickelt werden. Und ich glaube, es war Ende letzten Jahres, hat Schleswig-Holstein ihre Open-Source-Strategie veröffentlicht und so weiter. Darüber hinaus gibt es ja auch noch die Free Software Foundation Europe, die beiden Bundesverbände Bitkom, Open Source Business Alliance, die seit vielen Jahren das Thema vorantreiben. Ich habe bestimmt viele vergessen, aber das ist wirklich schön zu sehen. Das war jetzt aber gar nicht deine Frage.
Ja, warum sollte ich jetzt bei Open Code mich einbringen? Ne?
Ja, genau.
Und nicht bei den anderen.
Das war ein kleiner Ausflug im Open Source Kosmos. Also wir sehen Open Code quasi als einen Ort der Innovation und Zusammenarbeit. Und unser Ziel ist es, die Verwaltung auf Bundes-, Landes- und kommunale Ebene zu befähigen. Und das klingt ziemlich abstrakt, aber hauptsächlich geht es darum, dass wir gemeinsam voneinander lernen, Ideen, Erfahrungen austauschen und gleichzeitig konkrete Projekte umsetzen. Und du, also du, Nikolai, bist ja eh schon in der Open Code Community drin, aber du bist in der Open Code Community richtig, wenn du Lust hast, aktiv an der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mitzuwirken. Also wirklich entweder gemeinsam an konkreten Lösungen zu arbeiten, Lösungen zu suchen und darüber in den Austausch zu gehen. Oder, und das passt wieder zum Beispiel von vorhin, wenn du einen Ort für die Zusammenarbeit suchst, ob das jetzt, weiß ich nicht, die Kollaboration an Dokumenten ist, Erstellung von statischen Websites oder auch Erfahrungen und Wissen im Bereich digitale Souveränität mit anderen teilen möchtest.
Ja, und ich denke immer, aber da würde mich deine Einschätzung interessieren, dass bei euch auch eine Spezialität ist, dass es, ja, man könnte technisch sagen, es ist vendoragnostisch oder in Normaldeutsch ausgedrückt, es ist halt so eine Community, wo man wirklich nicht den Eindruck hat, dass da einfach Softwareanbieter irgendwas verchackern wollen, um es mal lapidar auszudrücken, sondern da sind wirklich die Leute, wenn man durchschaut in den Foren, in den einzelnen Repositories, die da drauf sind, das sind Menschen, die kann man sich vorstellen, die sitzen in einer Kommune, in einer Behörde XY und bauen da eine konkrete Lösung. Man könnte mit denen in Kontakt treten. Die sind da wirklich dran in der Implementierung, im Aufbau. Und gleichzeitig ist es auch nicht zu akademisch, irgendwie Elfenbeinturmforschung, sondern das sind letztlich die Leute, die es umsetzen, wäre mal Eindruck. Und es ist eigentlich auch sehr angenehm, dass da so ein bisschen, naja, halt es halt keine Werbeveranstaltung ist, oder? Wie würdest du das sagen?
Ja, absolut. Und es ist ja auch, das hatte ich eingangs gesagt, eine Plattform der öffentlichen Verwaltung für die öffentliche Verwaltung. Es gibt so zwei Grundvoraussetzungen, die ich neuen Nutzenden immer mitgebe. Erstens, das, was man an Inhalte bei uns veröffentlicht, muss klar Open Source sein. Und das Zweite ist aber, dass auch, da wir eine Plattform für die öffentliche Verwaltung sind, dürfen auch nur Verwaltungsmitarbeitende oder die, die im Auftrag der ÖV arbeiten, Projekte bei uns veröffentlichen. Und das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen widersprüchlich zum Open-Source-Gedankens, aber es wurde tatsächlich absichtlich so gemacht, eben aus dem von dir genannten Grund, weil wir wirklich dafür sorgen möchten, dass da nur verwaltungsrelevante Lösungen bei uns auf der Plattform findbar sind und dass es nicht irgendwie zweckentfremdet wird als Werbeplattform. So, also jeder kann bei uns ein Konto erstellen und zum Beispiel im Forum mitreden oder auch über Issue-Kommentare sich an Projekten beteiligen, aber das Veröffentlichen von Projekten, wirklich die Weiterentwicklung an Code, ist nur für Mitarbeiter aus der ÖV oder halt externe IT-Dienstleister, die im Auftrag der ÖV arbeiten, möglich.
Wie ist es denn mit deinem Hintergrund? Ich habe hoffentlich das einigermaßen vorhin darstellen können, was du alles schon für Stationen in deinem interessanten Lebenslauf hinter dir hattest. Und ein Teil davon war ja dieses Open Educational Resources. Ich stelle mir das so vor, dass das ein Booster ist in deiner Rolle. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, ob du das auch so siehst oder überhaupt nicht und was das vielleicht damit zu tun hat. Wir haben es ja nicht abgesprochen, sondern interessiert mich wirklich, denn das ist so ein großer Trend aus der Lehrtätigkeitswelt, um es mal so zu formulieren, der vielleicht ähnlich ist, könnte ich mir vorstellen, und da hilft in diesem Sinne der Community-Gestaltung. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich war 2 Jahre Netzwerkkoordinatorin für das landesweite Hochschulnetzwerk für OER. Und da sehe ich, also ich sehe absolut viele Parallele mit meiner jetzigen Arbeit. Also für alle, die es nicht kennen, OER sind, also Open Educational Resources, sind offene Lehr- und Lernmaterialien, die zum Beispiel Nikolai in seiner Tätigkeit als Lehrer an der Uni erstellt und dann für anderen zur Nachnutzung zur Verfügung stellt, damit, weiß nicht, Professor XY an einer anderen Hochschule das gleiche fachliche Thema eben nicht nochmal neu für den Unterricht aufbereiten muss. Und dieses Openness Mindset ist eigentlich etwas, das mir grundsätzlich im wissenschaftlichen Kontext beziehungsweise aus der universitären Welt gefällt. Nikolai, vielleicht erkennst du das auch, also diese vorhandene Kultur des Teilens. Also mit meiner Forschung kreiere ich neues Wissen, um es mit anderen zu teilen, damit andere davon lernen können, wiederum neues Wissen darauf aufbauen können oder, weiß ich nicht, widerlegen können. Und das ist ja auch das Open Source Mindset. Also ich entwickle Software und veröffentliche den Quellcode, damit die gleiche Software nicht immer neu entwickelt werden muss, sondern nachgenutzt, angepasst oder gemeinsam entwickelt werden kann. Das, was mir vor allem auch aufgefallen ist, ist, dass es ähnliche Bedenken gibt, sowohl in der OER-Welt als auch in der Open-Source-Welt für dieses Openness-Gedankens. Und vor allem, wenn es dann darum geht, um die Lizenzierung und Nachnutzung von Inhalten, da ist dann häufig die Frage, mache ich mich rechtlich angreifbar, wenn ich eine bestehende Lösung nutze und weiterentwickle? Wie darf ich Open-Source-Software überhaupt nutzen, anpassen und weiterverbreiten? Obwohl, und das muss man auch dazu sagen, die Lizenzierung von, weiß ich nicht, meine Lehrmaterialien oder auch meine Software eigentlich nichts anderes ist als eine pauschale Nutzungsvereinbarung. Weil jede Kopie, das vergisst man manchmal in unserer aktuellen digitalen Welt mit der Teilkultur, aber jede Kopie ist ja grundsätzlich verboten, wenn ich sie nicht ausnahmsweise erlaube. Und das ist das, was man mit der Lizenzierung oder mit der Lizenz eigentlich macht, dass man sagt, hey, du darfst es unter diesen Bedingungen nutzen. Aber es ist ein komplexes Thema, vor allem in der Softwareentwicklung, da hat man schnell verschiedene Lizenzen, die man in einem Programm verwendet und wo man dann sehr genau auch juristisch auf die Lizenzkompatibilität achten muss. Also das ist ein, ja, die rechtliche Bedenken, da sehe ich auf jeden Fall Parallele. Und was es häufig auch noch gibt, sind Sicherheitsbedenken im Sinne von, dass Open-Source-Lösungen Schwachstellen enthalten könnte oder ob die Softwarequalität gut genug ist. Und auch wenn ja Open-Source kein neues Thema ist und sich hier auch ähnlich wie bei proprietärer Softwareentwicklung über Jahrzehnte schon sichere Lösungen und auch stabile Lieferketten etabliert haben. Und das ist ja das Gute an Open Source, dass die Verwendung von offenen Code eben transparent schafft, da jeder das einsehen kann und überprüfen kann, was wiederum zur Sicherheit beitragen kann. Und das habe ich ja mit einer proprietären Lösung nicht. Da sehe ich einfach den Code nicht. Und das sind so Bedenken, also Sicherheitsbedenken zum Beispiel, aber auch die rechtlichen Bedenken, die wir aktiv dann auf der Plattform entgegengehen, indem wir Wissen aufbauen rund um das Thema, verschiedene Hilfestellungen bereitstellen oder auch mit unserem Badge-Programm, ich glaube, Leonard hat es in deinem letzten Podcast schon kurz erwähnt, mit dem Badge-Programm, dass wir dann gesagt haben, hey, wir wollen, dass bestimmte Softwarequalitäten direkt sichtbar sind im Softwareverzeichnis und anhand von Badges können dann Qualitäten auch besser gesehen werden. Und ich glaube, sowohl für aus der OER-Welt als auch aus der Open-Source-Welt braucht es noch einiges an Sensibilisierung für eine solche Kultur des Teilens. Aber ja, das ist so ein ongoing process. Da sind wir auf jeden Fall immer dran.
Würdest du sagen, es gibt ein typisches Muster, was man erkennt, wo diese Kultur des Teilens nicht funktioniert? Also ich will gar nichts jetzt mutmaßen, aber gab es dann einen Generationenwechsel? Sind das unterschiedliche Gattungen von Behörden? Ist das was, wie man konditioniert wurde im Internet oder heute als AI-Native oder was auch immer? Kannst du da irgendwas erkennen aus diesen zwei Bereichen, wo du das ja jetzt eben schon beruflich gemacht hast?
Ich glaube, wir gehen immer mehr zu so einer Kultur des Teilens hin, aber es scheitert auch häufig einfach an diese organisatorischen Barrieren. Es ist, das habe ich auch immer gesagt, dass ich noch Netzwerkkoordinatorin war. Es ist wirklich eine Herausforderung, die Inhalte oder auch die Software in die Nachnutzung zu bringen. Und jetzt, wenn wir auf Open-Source-Lösungen wirklich schauen, ist da meistens die Hürde, okay, aber wie, ich habe jetzt meine Lösung gefunden, die ich vielleicht nutzen kann, die ich einsetzen möchte, und dann scheitert es häufig an den ganzen Beschaffungs- und Vergabeprozesse, weil einfach ja die Prozesse nicht wirklich darauf ausgelegt sind, dass man zum Beispiel Open-Source-Lösungen leicht auch nachnutzen darf. Also ich glaube, was das Thema Open Source in der Verwaltung gibt, war ich wirklich positiv überrascht, dass es schon vieles gibt, dass viele Menschen einfach intrinsisch motiviert sind, das Thema vorantreiben möchten, aber dass es dann häufig auf der Ebene, also wirklich Prozessebene, es dann daran scheitert. Also da sind eher die Herausforderungen, nicht weil die Wille fehlt, sondern eher weil die Prozesse noch nicht darauf ausgelegt sind, Open Source zu implementieren.
So, und was kann ich da jetzt machen? Also nehmen wir mal irgendeine, keine Ahnung, mittlere Kreisstadt oder was auch immer und die haben jetzt den Podcast gehört und sagen, ja, da will ich jetzt mal draufklicken, ich möchte hier irgendwie so eine Repo mal runterladen und mal anfangen und was machen. Was wäre denn ein guter Einstieg, um sich dann zu rüsten, um Open Source einsetzen zu können? Kann man das zu kurz sagen? Ich weiß nicht, geht das überhaupt oder ist das direkt IT-Beschaffungsvorlesung?
Ja, vielleicht eher das. Und ich glaube, was man auch sehr schnell sieht, ist, dass dann auf, ja, dass man unterschiedliche Herausforderungen hat. Auf kommunaler Ebene ist es häufig, wirklich häufig eine Ressourcenfrage. Also die haben entweder nicht genug Personal oder zeitliche Kapazitäten oder finanzielle Mittel, um das dann wirklich anzugehen. Oder es scheitert, wie du meintest, ne, schon in der Vergabestelle, weil ein Antrag auf, weiß ich nicht, Einsatz von eine bestimmte Lösung dann abgelehnt wird, weil einfach das Vertrauen vielleicht oder das Wissen auch noch nicht gut genug vorhanden ist. Okay, was sind denn die Vorteile und die Mehrwerte von Open Source überhaupt? Und ich glaube, was eine kleine Kommune machen könnte, ist erstmal im Softwareverzeichnis zu schauen, ist irgendwas dabei? Und dann wäre wirklich meine Empfehlung, trete in Kontakt mit den Ansprechpersonen, die dort auch gelistet sind. Also frage nach, so hey, wie habt ihr das gemacht? Können wir es auch nachnutzen, einsetzen? Es gibt auch viele Lösungen, die dann einfach so eine Art Software-as-a-Service-Modell anbieten. Das heißt, ich muss dann nicht komplett das selber betreiben, sondern könnte auch ein IT-Dienstleister, es muss nicht mal den gleichen sein, das ist ja der Vorteil, weil es Open Source ist, aber ich könnte auch jemand damit beauftragen, extern das dann für mich zu betreiben. Also das wäre so ein bisschen meine Empfehlung, so Frage nach Good Practices bei anderen Kommunen nach. Und das ist auch noch eine neue Info. Wahrscheinlich, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist das schon bekannt, aber wir haben auch eben, um diese Brücke zu schlagen zwischen, okay, dieses vorhandene Wissen in Kommunen, das ist jetzt auf kommunaler Ebene, und zu Personen aus Kommunen, die vielleicht noch nicht so viel mit Open Source zu tun hatten, haben wir jetzt mit der KGST und die Stadt Dortmund zusammen ein kommunales Open Source Board eingerichtet. Und ich glaube, also wenn dass sie ausgestrahlt oder veröffentlicht wurde, läuft die Bewerbungsphase noch. Und die Idee dahinter ist, dass wir mit dem Board dann uns Expertise quasi sammeln. Mitglieder können oder potenzielle Mitglieder können sich bewerben auf das Board und dass wir dann auch schauen, okay, was sind denn die, weiß ich nicht, Lösungsvorschläge, die wir vielleicht gemeinsam erarbeiten können. Also wirklich, dass wir dann versuchen, auf kommunaler Ebene gemeinsam zu schauen, hey, wie können wir den Einsatz und die Beauftragung der Entwicklung von Open Source Software erleichtern?
Ja, spannend. Wo wir gerade die Zeit haben, nehmen wir uns die. Was hast du denn noch für Announcements vielleicht, wenn sich so viel getan hat in den letzten Tagen?
Das war's. Okay. Vielleicht, ja, ich glaube, vielleicht fällt mir nachher noch was mehr ein, aber ja, das ist das größere Announcement gewesen. Die 7000 Nutzer, das ist natürlich auch schon echt ein Meilenstein, muss man sagen. Das Open Source Board, was jetzt bald an den Start geht, darauf freue ich mich auch wirklich. Und ja.
Wunderbar. Ich glaube, daran merkt man aber auch, dass bei euch wirklich eine sehr aktive Community ist, auch eine sehr aktive Weiterentwicklung der ganzen Plattform. Also das ist nicht, ich habe das vorhin so ein bisschen gesagt, so eine Landingpage. Manchmal ist das ja, wir beobachten das auch dann hochschulseitig, da kommt dann irgendwo so eine Art Landingpage einfach nur online und man fragt sich so, was steckt da jetzt hinter? Ist das ein Konzept? Ist das schon mehr? Naja, aber mit den 7000 Nutzenden würdest du eigentlich sagen, das hat auch damit zu tun, dass ihr im Koalitionsvertrag genannt werdet, namentlich?
Vielleicht. Es ist immer schwierig, glaube ich, so Nutzungszahlen genau nachzuvollziehen. Ich erkläre es mir immer so, dass das natürlich auch dadurch ist, dass unsere Community-Arbeit so gut funktioniert.
Auf jeden Fall, ja.
Oder?
Auf jeden Fall, das muss es sein.
Ja, nee, aber ich denke schon, das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen gewesen, dass wir da namentlich genannt wurden. Und klar, ich denke schon, dass es dazu beigetragen hat, dass wir noch mehr in die Sichtbarkeit geraten und dass das vielleicht so ein letzter Push war für neue Nutzende, sich dann doch anzumelden und die Plattform zu nutzen. Ja.
Ja, und trotzdem, soll gar nicht zu kritisch klingen, aber trotzdem ist es ja so, wenn ich mal von eurer Startseite runtergehe und dann wirklich eine Ebene tiefer auf das Softwareverzeichnis Open Code, dann ist das natürlich etwas, was einigermaßen nerdig technisch anmutet. Was ist denn euer Ansatz, um trotzdem diese Community niedrigschwellig anzubieten und ja eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, jedermann, jede Frau hier zum Mitmachen zu motivieren und einzuladen, sich da anzumelden, wenn man aus diesem Sektor ist, aus dem öffentlichen Sektor?
Das ist aber spannend, dass du das sagst, dass du das Softwareverzeichnis schon zu nerdig findest. Weil das, oder meintest du unser GitLab? Nee, Softwareverzeichnis hast du gesagt.
Nee, tatsächlich auch schon das Softwareverzeichnis. Ja. Also es ist natürlich erstmal, es mutet sehr schön an von der UX natürlich. Aber dann, ich kann ja jetzt nicht einfach was ausprobieren oder sowas, nee, ne? Sondern stimmt. Immer die nächste Stufe ist ja nach dem Betrachten eines Softwareangebotes, also dem Repository einer Software dort, ist ja eigentlich, ich muss in Kontakt treten oder kann in den Quellcode reingucken.
Ja, genau. Oder ich leite es meinen IT-Verantwortlicher weiter und dann soll sie oder er sich das anschauen. Ja, das stimmt. Obwohl wir die Zielgruppe vom Softwareverzeichnis ist schon eher in unseren Augen nicht technisch visiert oder nicht so technisch unterwegs wie die Person oder die EntwicklerInnen, die direkt in Open Code in der Softwareentwicklung arbeiten. Also da versuchen wir schon wirklich das Technische irgendwie so weit wie möglich. Klar, man hat die Merkmale, die man da sieht im Softwareverzeichnis, man hat die wichtigen Informationen zur Software, das ist alles technisch, darum kommt man auch nicht herum. Aber durch die Screenshots oder die Kurzbeschreibung versuchen wir schon sehr niedrigschwellig zu halten. Und das ist natürlich etwas, worauf wir uns auch auf die Projekte verlassen müssen, weil die natürlich diese Metadaten, quasi die Angaben zum Projekt selber erstellen. Und da sind wir jetzt Ende, oh, das ist doch noch ein Announcement, Nicola, jetzt fällt mir doch noch was ein. Ende Juni haben wir unseren nächsten Community Call. Das ist so eine Veranstaltung, die ich jeden Quartal organisiere, wo wir wirklich uns bestimmte Aspekte anschauen. Beim letzten Community Call haben wir uns ein Template für die README-Datei quasi gemeinsam haben wir das erarbeitet. Und Ende Juni am 26. findet den nächsten Call statt. Und da gucken wir eben uns das genauer das Softwareverzeichnis an. Und mit uns meine ich dann auch Leute, die aktiv schon auf Open Code unterwegs sind, selber Projekte haben, die können sich dafür anmelden für die Veranstaltung. Und da möchte ich einmal genauer mal nachfragen, so hey, welche Angaben sind auf so einer Projektdetailseite sinnvoll? Was fehlt da noch? Wie können wir das optimieren, damit euer Projekt wirklich gut dargestellt wird? So, und das ist dann ein bisschen, ja, also die Zielgruppe vom Softwareverzeichnis soll wirklich, also ist den Zugang dazu soll wirklich niedrigschwellig sein.
Ja. Spannend. Janu, noch ein Announcement? Jetzt ist die gute Gelegenheit dafür.
Erstmal nicht.
Wahrscheinlich nicht. Okay, also jede Menge drin in dem Thema und ich glaube, das macht auch sofort neugierig mitzumachen. Ich kann auch sagen, haben wir auch in der letzten Folge mit Leonard Kugler auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich mache das auch sehr gerne mit meinen Studierenden, um wirklich drauf zu schauen, was tut sich da und auch diesen Community-Gedanken früh im Studium zu vermitteln, wenn man natürlich schon sowas wie Verwaltungsinformatik oder so studiert, ne, dass man dann auch drankommt in diese Denke, in die Open-Source-Welt ohnehin, aber dann ja eigentlich auch schon auf eurer Plattform irgendwie unterwegs sein sollte, na, mehr oder minder aktiv, dass man da einfach schon direkt weiß, das ist eine wichtige Quelle, wo man sich in einer späteren Vollzeitstelle dann auch einfach dort umgucken sollte. Gut, ich komme zu der Abschlussfrage, die ich so in ähnlicher Form so ziemlich jedes Mal stelle. Mich würde interessieren, Janu, aus deiner besonderen Sichtweise, was könnten jetzt angehende Expertinnen und Experten, die irgendwas mit IT, Digitalisierung, Verwaltungsinformatik zu tun haben, also letztlich Umsetzung, Digitalisierung von der Bundesrepublik Deutschland im weitesten Sinne, ja, was könnten die hier vielleicht aus dem Gespräch lernen, aus deinem Blickwinkel Community Management, Open Desk, was wäre da dein Appell?
Ja, mein Appell. Also ich hoffe, dass Sie, wenn Sie auf opencode.de unterwegs sind, dass Sie anhand unseres Wissensbereichs die Anwendungsfälle und auch die unterschiedlichen Hilfestellungen lernen können, wie wichtig offene Standards sind, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, die Transparenz für, also das alles ist wichtig für eine erfolgreiche Digitalisierung. Und das ist etwas, was wir bei den Projekten auch merken, diese städteübergreifende, länderübergreifende Zusammenarbeit funktioniert wirklich gut. Und auch auf der operativen Ebene, also dass die angehende VerwaltungsinformatikerInnen vielleicht lernen, wie sie sowohl Open Source Software entwickeln oder entwickeln lassen können, als auch einsetzen und nachnutzen können. Und was ich hoffe, ist, dass sie, aber sprich wieder so, ja, in meiner Zeit als Dozentin habe ich das auch gerne immer gesehen, dass die Studierenden eine Art Neugier hatten natürlich. Man fängt ja meist das Studium an, weil man eine gewisse Begeisterung für das Thema hat. Und ich hoffe einfach, dass sie die Neugier nicht verlieren nach dem Studium. Also ich bin immer Fan von ein lebenslanges Lernen. Und im Sinne davon ist es schon meine Hoffnung, dass künftige VerwaltungsinformatikerInnen offen für neue Technologien sind, über den Tellerrand schauen, also was passiert in Nachbarskommunen, was passiert in Nachbarsbehörden, kann ich von deren Erfahrungen was lernen, kann ich irgendwas teilen, was vielleicht andere weiterhelfen könnte und aktiv an der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung mitwirken, auch wenn das manchmal etwas Geduld braucht. Und wenn Sie dann noch die Mehrwerte von unserer Plattform als Baustein einer sicheren und souveränen digitalen Infrastruktur erkennen, grundsätzlich aber auch die Mehrwerte der Stärkung einer digitalen Souveränität erkennen, wäre das natürlich mehr als optimal, weil diese Mehrwerte letztendlich die digitalen Prozesse in der ÖV sicherer und effizienter machen.
Ganz viele tolle Impulse. Liebe Janu, hab herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, sehr gerne.
Soweit also mein Gespräch mit Janu Falkens. In der Rückschau kann man, denke ich, zusammenfassend sagen, Open Source ist ein ganz wichtiger Baustein in der Verwaltungsdigitalisierung. Das hat mehrere Gründe, wie wir jetzt in mittlerweile 2 Episoden dazu gelernt haben. Ein Grund ist, es ist einfach ein cleveres Lizenzmodell, was der öffentlichen Verwaltung ermöglicht, auch hineinzuschauen in den Code. Es fördert also die digitale Souveränität. Man könnte auch umgekehrt so weit gehen, dass man sagt, möglicherweise ist es auch ein elementarer, notwendiger Baustein, den wir für wirkliche digitale Souveränität in Deutschland benötigen. Das andere ist, es ändert die Arbeitsweise, das Mindset, das, wie man zusammenarbeitet, wie man auch kollaborativ in Echtzeit zusammenarbeitet. Das geht mit so einer Plattform wie OpenCode jetzt schon wunderbar und steht allen öffentlichen Institutionen in Deutschland einfach zur Verfügung. Und das Dritte ist, aus dieser Community erwächst auch immer was. Man hat diesen Gedanken der Contribution, also was trage ich selber dazu bei? Und da gibt es auch wunderbare Beispiele in Deutschland und damit jetzt auch auf der Plattform von OpenCode natürlich, wo ich man sich einfach damit auseinandersetzen kann, in welchen Kommunen, in welchen größeren Behörden, auf welchen Bundesbehörden hat das schon gut funktioniert und was kann ich daraus lernen, sodass auch diese Aufbruchstimmung und wirklich Taten umsetzen, Code erzeugen, Designs erzeugen, IT-Architekturen durchdenken, denke ich, damit ein ganz anderes Gewicht bekommt. Nicht zuletzt, was wir auch gelernt haben in Janus Abschlussappell, heißt das natürlich auch, dass alle Hochschulen, alle Universitäten, die sich anschicken, Menschen akademisch auszubilden für so einen Lebenslauf in der öffentlichen Verwaltung, um dort eben Digitalisierung voranzutreiben, dass man hier natürlich darauf achten sollte, dass auch direkt dieses Mindset ein Stück weit mitvermittelt wird, man vielleicht schon Teil dieser Community ist. Ich stelle mir das so vor, dass in Zukunft das völlig selbstverständlich ist, dass Studierende in irgendwie einem Studiengang, der was damit zu tun hat, auch immer bei Open Code vorbeischauen, mitbekommen, was sich da tut. Denn ich glaube, das ist ein Konzept, was gekommen ist, um zu bleiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Gerne nutzen Sie doch bitte die Kommentare und die Feedback-Mechanismen der jeweiligen Plattform. Jetzt ist der Forschungsimpuls mittlerweile ja auf allen bekannten Plattformen erhältlich und ich hoffe, das fördert dann natürlich auch entsprechend die Verbreitung dieses Mediums. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.